Das Wunder von Bethlehem ist etwas, das nur einmal in der Geschichte der Welt passiert ist. Und was damals passiert ist, ist, dass Gott, der Schöpfer, der zweite Person der Gottheit, Gott der Sohn, Gott ist Mensch geworden. Es muss nur einmal in der Geschichte der Welt passieren. Es ist ein Wunder. Es ist etwas, das kein Mensch begreifen kann, was das wirklich bedeutet. Es kann nur geoffenbart werden. Gott kann uns das nur sagen. Dieser hier, dieser Jesus, ist mein Sohn, er ist Gott, ihn gab es schon immer und er ist jetzt Mensch geworden. Das Neue Testament erzählt uns das auch. Wir denken an diese Geschichte, dass wir in Lukas 2 lesen und da ist ein kleines Baby und die Krippe da in Bethlehem und man kann sich das irgendwie vorstellen, da sind so Tiere da umherum, das ist eigentlich kein Hotel, das ist ein Stall und wahrscheinlich riecht es nicht so besonders gut, ich weiß nicht genau, aber normalerweise, wenn du in einen Stall hineingehst, dann riecht es schon nach, ja, Stall und wer weiß, war wahrscheinlich auch nicht ganz besonders sauber. Es war jetzt waren Umstände, die ganz wirklich nicht besonders schön waren. Und in dieser Situation kam Jesus, ist der Sohn Gottes geboren worden. Wenn wir nur denken, hier kommt Gott und wir versuchen das zu verstehen, aber wir denken nicht daran, was für eine Vorgeschichte es gibt, dass hier wirklich wahrer Gott Mensch geworden ist. Jesus, den es schon in Ewigkeit gab. Der zweite Sohn Gottes, der mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist von Ewigkeit her Gemeinschaft hatte. Dann denken wir falsch, wenn wir nur denken, hier ist nur Gott geworden und denken nicht an die Vorgeschichte. Wir sollen auch überlegen, was selbst Johannes uns sagte, als er darüber nachdachte, was das bedeutete, als dass Jesus gekommen ist. Er hat uns das anders formuliert für uns als der Lukas in Lukas 2. Johannes sagte, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes erzählt von dieser Situation und er spricht von Jesus und er fängt damit an und sagt, er ist das Wort und er ist Gott und er war bei Gott. Und selbst da merkst du, dass auch der Johannes ringt damit. Wie soll ich das erklären? Er ist Gott, aber es ist bei Gott. Die Dreieinigkeit ist für uns etwas, das schwer zu erklären ist. Aber es ist eine Wahrheit. Es übersteigt unseren Verstand, aber es ist eine Wahrheit. Es ist etwas, das Gott uns offenbart. Jesus ist Gott, aber er war bei Gott. Und interessanterweise, das sehen wir im Alten Testament genauso. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts, nicht eines entstanden, was entstanden ist. Dieser Jesus, der zu Bethlehem, also in Bethlehem auf der Welt gekommen ist, ist der Schöpfer auch. Gemeinsam mit der Dreieinigkeit, mit der Gottheit. Die gesamte Gottheit hat die Schöpfung eigentlich hervorgebracht, hat geschaffen. Kolosser 1 sagt es so, noch genauer. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Und dieses ihm, dieses Pronomen ist Jesus Christus. In Jesus Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Da müssen wir ein bisschen Pause machen und überlegen, was heißt das? Alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus ist der Schöpfer und er ist auch derjenige, der alles erhält. Es ist durch seine Kraft, durch seine Macht, dass die Moleküle zusammenbleiben, dass nicht alles zerfällt, dass nicht alles kaputt geht. Und das für mich ist das immer immer wieder so eine absolut beeindruckende Überlegung oder Gedanke, wenn man daran denkt, als Jesus Christus sich am Kreuz hat nageln lassen. Es war seine Kraft, die dafür gesorgt hat, dass dieses Kreuz, das Holz, worauf sie ihn genagelt haben, zusammenblieb, als Holz bestehen konnte. Das ist ein Geheimnis, eine Kraft, eine Liebe, die für uns unvorstellbar ist. Das ist, wer Jesus Christus ist. Er ist Gott, der alles zusammenhält, sogar, der alles geschaffen hat. Johannes sagt dann auch eigentlich Folgendes, dass als Johannes der Täufer Jesus gesehen hat, sagte Johannes der Täufer, er legte Zeugnis ab von Jesus und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Aber Johannes ist älter als Jesus. So wie kann Jesus eher sein als Johannes? Johannes hat verstanden, ewiger Gott, Jesus Christus, der kommt nach mir, er ist aber Gott. Sogar der Prophet im Alten Testament, Micha 5, wo wir denken immer daran, dass in Micha eigentlich der Geburtsort definiert wird, was natürlich auch stimmt. Aber schau, was der Prophet sagt. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Selbst der Prophet sagt, es wird einer in Bethlehem geboren, der aber eine ewige Existenz hat. Das ist Gott, das ist nur Gott. Johannes Kapitel 8 erzählt uns auch, was Jesus Christus selbst über sich selbst gesagt hat. In Johannes 8, Vers 58 sagte Jesus selbst, als er mit den Juden gesprochen hat, und die waren damit nicht besonders positiv beeindruckt, die waren sehr, sehr aufgeregt, als er das gesagt hat, weil sie wussten ganz genau, was er damit sagt. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. So das Wort ehe bedeutet eben, bevor es einen Abraham gab, bin ich. Und hier dieses bin ich ist genau die gleiche Name, die Jahwe Gott eben auch den Mose gegeben hat. Was Jesus hier sagt ist, ich war vor Abraham und sogar ich bin der gleiche, der mit Mose gesprochen hat. Kann man das im Alten Testament auch sehen? Und die Antwort darauf ist ja, eindeutig. Ich habe gestern etwas angeschaut von einem Pastor und der hat gesagt, wenn es keinen Alten Testament gäbe, dann könnte ich das Neue Testament nicht glauben. Weil das Alte Testament belegt alles, was wir im Neuen Testament lesen und sehen. Jesus erfüllt die Prophezeiungen, die zum ersten Kommen Jesu wirklich passen, die das vorhersagen. So, ich habe überlegt, was können wir jetzt, warum brauchen wir diese Botschaft? Weil wir wollen jetzt heute nicht bloß unser Denken, unser Wissen jetzt irgendwie stärker machen oder mehr dazu beitragen, mehr Wissen aneignen und nachher gehen wir nach Hause und sagen, jetzt verstehe ich mehr über Jesus. Wir wollen die Frage stellen, was bedeutet das für mich, für mein Herz? Warum ist es wichtig zu verstehen, dass es Jesus auch im Alten Testament gab, dass Jesus ewiger Gott ist? Und ich glaube, damit wir auch einen geistlichen Gewinn davon bekommen, müssen wir was verstehen. Wenn du und ich denken, dass Bethlehem passiert ist, damit Gott unsere Bedürfnisse irgendwie stillen kann, damit er uns gibt, was wir brauchen, dass unsere irdischen Probleme unsere größten Probleme sind und deswegen ist Jesus gekommen, damit es gut geht in meinem Leben. dann verstehen wir nicht richtig, was in Bethlehem passiert ist, weil Jesus im Alten Testament schon sehr viel getan hat. Im Alten Testament hat Jesus schon dafür gesorgt, dass es sein Volk, wenn sein Volk alles hat, was sie braucht. Was in Bethlehem passiert ist, was damals notwendig war, ist, dass Gott nicht nur wirkt, sondern dass Gott selbst einer von uns wird. Ein Mensch wird. Das ist, warum Bethlehem so wichtig ist. Jesus musste ein Mensch werden. Er musste einer von uns werden, damit er unser größtes Problem, unser tiefstes Problem. Das Problem ist nicht, dass wir Hunger haben als Menschen. Das Problem ist nicht, dass wir als Menschen Schwäche erleben, dass wir als Menschen unter Armut leiden oder alle diese irdische Dinge. Unser größtes Problem, unser größtes Bedürfnis ist, dass wir sündige Herzen haben und dass wir Erlösung brauchen, Versöhnung mit dem allmächtigen, heiligen und ewigen Gott. Und nur indem Jesus für uns gekommen ist und einer von uns geworden ist, konnte er unsere Schuld auf sich nehmen und für uns am Kreuz sterben und uns danach erlösen. Wir brauchen Jesus, und das Wunder von Bethlehem ist deswegen notwendig, weil nur durch diese Fleischwerdung, durch diese Menschwerdung Jesu ist unser größtes Problem überhaupt lösbar. So, ich habe unser Sündenfaktor, warum das für uns überhaupt wichtig ist zu verstehen, so formuliert. Wir denken immer wieder, dass unsere Umstände und irdische Herausforderungen unsere größten Bedürfnisse sind. Ich meine, wenn du mit Menschen redest, die sagen, ja, wenn es Gott ist und wenn er Liebe ist, warum muss ich leiden, warum muss ich das und so weiter. Die Antwort darauf ist, Leid und Krankheit und all diese Dinge sind eine Auswirkung der Sündenfall. Wir leben in einer sündigen Welt. Wir leben in einer sündigen Welt und diese Dinge sind Auswirkungen der Sündenfall. Es sind Dinge, die in dieser Welt immer wieder vorkommen werden. Aber Jesus Christus ist die Lösung für die Ursache. Die Ursache ist die Sünde. Er ist der, der gekommen ist, damit wir unser sündiges Herz reinigen lassen können von ihm. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das Wunder von Bethlehem nicht notwendig gewesen. Bethlehem ist nur deswegen notwendig, weil Gott einer von uns werden musste, damit er unsere Schuld auf sich tragen konnte, um uns zu erlösen. Um Jesus im Alten Testament zu betrachten, müssen wir einen bestimmten Titel im Alten Testament anschauen. Dieser Titel kommt sehr oft vor. Und zwar, das ist der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. Natürlich gibt es aber Tausende von Engeln. Und nicht alle Engelerscheinungen im Alten Testament, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, sind jetzt Jesus. Natürlich im Neuen Testament sind die nicht Jesus, ganz klar und deutlich. Aber im Alten Testament gibt es auch andere Engelerscheinungen. Das sind nicht alle jetzt Jesus. Aber es gibt immer wieder diese Bezeichnung im Alten Testament, wo es eindeutig, nicht nur vom Titel, sondern auch vom Zusammenhang, was da gesagt wird, dass dieser hier, der jetzt der Engel des Herrn genannt wird, tatsächlich Gott ist. Wir wissen, dass im Alten Testament der Name von Jesus nicht vorkommt. Du wirst nicht finden im Alten Testament, und Jesus sagte. Warum? Naja, der Engel Gabriel sagte, du sollst ihm den Namen Jesus geben, weil er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Der Name Jesus hat der zweite Person Gottes in Bethlehem bekommen, um diese Menschwerdung auch darzustellen. Und natürlich, Jesus bedeutet eben, Gott rettet. Jeschua, Gott rettet. Und das betrifft seine Menschwerdung. Im Alten Testament sehen wir aber der zweite Person Gottes als Engel des Herrn immer wieder. Ich möchte hier etwas vorlesen kurz, das aus einem Buch kommt, das ich habe. Es steht, der Engel Jahwes ist eine Christophonie. Okay, ich weiß nicht, ob ich das ganz genau richtig ausspreche, aber eine Christophonie, so ungefähr. Das heißt, Epiphany, es heißt eine Erscheinung. Hier ist eine Erscheinung von Christus. Aber was ist es? eine Erscheinung Christi vor seiner Menschwerdung. Der Engel des Herrn spricht als Gott, stellt sich selbst mit Gott gleich und nimmt die Vorrechte Gottes für sich in Anspruch. Nach der Menschwerdung Christi erscheint der Engel des Herrn nicht mehr, was den Schluss bekräftigt, er war Christus. Wir sehen aber trotzdem im Alten Testament, dass der Engel des Herrn sich unterscheidet von Gott, weil er redet mit Gott oder wird von Gott gesandt. Und du sagst, okay, wie ist das? Naja, es ist genau deswegen, weil auch im Alten Testament Gott dreieinig ist. Warum heißt er Engel des Herrn? Er ist eine Christophanie, eine Erscheinung von Christ, bevor er Mensch geworden ist. Er stellt sich selbst mit Gott gleich und er erscheint nicht im Neuen Testament. Warum heißt er Engel des Herrn? Was ist ein Engel? Es ist ein Bote. Auch im Neuen Testament, das griechische Wort bedeutet Bote. Im Alten Testament, das hebräische Wort bedeutet auch eigentlich Bote, Diener. Er ist von Gott gesandt worden. Und das Interessante heißt des Herrn, weil da könnte man denken, aha, das ist der Engel, der vom Herrn kommt, aber nicht der Herr ist. Aber auch hier, wenn ihr mit mir ein bisschen Geduld habt, haben wir hier eine Formulierung, die auch im deutschen Grammatik vorkommen kann. Und das heißt Apposition. Das heißt eigentlich der Engel, der Herr ist. Der Herr ist dieser Engel. Der eine Nome ist dann Engel, der andere ist Herr, die sind gleich. Der Engel, der Herr ist, der Engel des Herrn. Jesus ist dieser Engel, der Bote, der Jahwe ist. Er ist die zweite Person Gottes, der im Alten Testament erscheint. Und ein Christophany ist auch ganz besonders, wo er erscheint, in Gestalt eines Menschen. Das ist aber kein Fleisch. Er ist nicht Fleisch geworden. Er nimmt diesen Gestalt an und schaut so aus wie ein Mensch, aber er ist nicht Fleisch. Er ist nicht geboren worden, ist nicht von einer Mutter gekommen. Er erscheint da. Es ist eine Erscheinung, aber kein Menschwerdung. Gott, der zweite Person Gottes, zeigt sich in dieser Art und Weise. Es ist eine wunderbare Sache. Und wir wollen jetzt einen kleinen Spaziergang durch den Alten Testament ganz schnell machen, weil sonst sitzen wir hier noch bis 15 Uhr heute und ihr schafft das nicht und wir könnten wirklich lange über jede Stelle reden. Wenn euch das besonders interessiert, damit ihr nicht jetzt entmutigt seid mit den vielen Stellen, macht euch keine Sorgen. Wer wirklich sich dafür interessiert, kann alle meine Notizen haben mit alles drin. Okay, sagt mir einfach, dass ihr das haben möchtet und ich schicke es euch per E-Mail und ihr müsst da nicht mit Verzweiflung alles aufschreiben, okay? Schreib aber einfach das auf, was der Herr in deinem Herzen womit der Herr dich besonders beeindruckt und ermutigt. So, als erstes, Jesus im Alten Testament bis zur Gründung der Nation Israel. Und jetzt eine Stelle, die, ich weiß, es ist ein bisschen schwammig, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass im Garten Eden Jesus mit Adam und Eva eigentlich gesprochen hat. 1. Mose 3, und Vers 8. Hier haben wir keine Bezeichnung, wo es heißt, der Engel des Herrn ist dort gekommen. Aber wenn wir jetzt betrachten, das ist jetzt nach der Zeit, wo Adam und Eva gesündigt haben. Und in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, Adam und Eva haben gerade gesündigt, ihre Augen wurden geöffnet. Und dann Vers 8, sie hörten die Stimme Gottes. Mal überlegt, was die Stimme Gottes, womit das eine Ähnlichkeit hat, wie wir gerade gelesen haben. Am Anfang war das Wort. Was war das jetzt gerade? Gab es da irgendwo eine Stimme, das durch die Luft geschwebt hat? Und was war diese Stimme Gottes? Sie haben sich vor der Stimme versteckt. Wie versteckst du dich vor einer Stimme? Ich bin persönlich überzeugt, dass Gott hier der zweite Person Gottes dann eben auf Erden gekommen ist und mit Adam und Eva im Gestalt eines Menschen gesprochen hat. Ich weiß, das steht nicht in der Stelle, so ihr müsst vorsichtig sein, das ist meine Meinung. Eines ist, sie haben mit Gott gesprochen. Und ich glaube, du siehst das immer wieder, wo Gott erscheint und mit Menschen spricht und sie haben mit ihm Kontakt. Das ist dann eben ein Theophanie oder ein Christophanie. So hier im Garten Eden ist dann eben diese Stimme. Und die Stimme Gottes hat eine Gestalt. Gott ist des Herrn, der im Garten wandelte. Also eine Stimme wandeln, also wie kann eine Stimme wandeln? Das muss er Gestalt haben, um zu wandeln, um zu gehen. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. So hier ist auch der Angesicht, dass sie sein Anwesenheit, sie wussten, ich muss nun vor Gott verstecken. Und da im Garten Eden, Gott sagt eindeutig eben, ihr habt gesündigt. Und es ist Gott, der dann mit der Frau spricht. Und ich glaube, es ist Jesus als Christophany, der hier im Alten Testament spricht und zu der Frau sagt, eben, dass Gesundheit. Der zu der Frau spricht und sagt dann eben auch eben Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn die Ferse stechen. Es ist Jesus Christus selbst, der diese Verheißung gibt. Gott gibt diese Verheißung. Jesus wusste davon, Jesus war damit involviert. Ich glaube, Jesus ist da, der mit Adam und Eva da im Garten gewandelt haben. Denkt, was für eine wunderbare Tatsache. Und dann, in Bethlehem wird er Fleisch. Und erfüllt das, was er selbst versprochen hat. Ganz klar ist dann natürlich die anderen Stellen, die auf uns noch kommen. Man kann darüber diskutieren, ob das jetzt ein Christophany war oder nicht. Eines ist klar, das ist Gott. Und Jesus war natürlich auch damit involviert. Und ich glaube persönlich, das war einfach Jesus Christus. Bei Abraham haben wir das ganz klar. 1. Mose 18, Abraham. Der Abraham ist lange ohne Kind und der Herr hat ihm versprochen, dass er eine große Nation wird. Und dann auf einmal, man könnte und müsste eigentlich die ganze Kapitel lesen, auf einmal erscheint Gott. Und Abraham weiß ganz genau, wer das ist. Und Abraham spricht mit ihm und Gott sagt ihm, deine Frau wird eben schwanger werden und wird einen Sohn bekommen. Vers 10. Sarah hört das und Sarah lacht und dann später sagt sie, nein, das habe ich nicht getan, ich habe nicht gelacht. Und schau, Vers 14. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Der Engel sagt das. Er weiß ganz genau. Und dann spricht er noch weiter, Vers 20, und der Herr, Yahweh, sprach. Das ist Gott, der hier spricht. Und er erscheint Abraham und erzählt ihm alles. Und interessanterweise, es ist Yahweh, der Herr, der mit ihm spricht. Und es ist mit diesem Engel des Herrn, womit Abraham dann handelt. Und sagt, hey, wenn du in Sodom 50 gerechte Leute findest, dann würdest du auf jeden Fall die Leute nicht richten, oder? Nicht zerstören, oder? Vers 25 sagt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Und Jesus sagt, ja, wenn ich 50 finde, dann werde ich es nicht zerstören. Dann sagt er, wenn es 5 weniger sind. Jesus sagt, na okay, wenn es nur 45, nein, dann auch nicht zerstören. Wenn es 40 sind, wenn es 30 sind, wenn es 20 sind. Zum Schluss, Abraham sagt, okay, bitte, mein allmächtiger Gott, wenn es nur 10 gerechte Menschen gibt in Sodom, würdest du die zerstören? Und Jesus sagt, nein, wenn es nur 10 gibt. Da sehen wir, wie barmherzig Gott ist. Eine ganze Stadt und sind nur 10 Menschen da, die ihn fürchten. Wir haben mehr gottesfürchtige Leute hier in diesem Zimmer heute, die es damals in Sodom und Gomorra gab. Was für eine Barmherzigkeit, dass Gott so gnädig ist. Und dann Vers 33, und der Herr ging hinweg. So, wenn wir daran denken, es ist Jesus, der Abraham erschienen ist. Dann 1. Mose 22, wieder mit Abraham. Hier sehen wir eben, dass Jesus Abraham auf der Probe stellt und sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn und opfere ihn als Brandopfer auf für mich. Und Abraham steht auf und folgt, gehorcht. Und du überlegst dir, was für Gedanken hat er gehabt? Ganz sicher war er in seinem Herzen zerrissen, aber voller Glaube. Das Neue Testament sagt uns, Abraham war davon überzeugt, naja, wenn Gott sagt, dass ich ihn jetzt aufopfern soll, dann wird Gott ihn auferwecken. Weil Gott versprochen hat, durch Isaak bekomme ich mein Nachkommen, mein Nachfahren. Voller Glaube. Und als er dort hinkommt, Vers 11, er ist bereit, er hat das Messer in der Hand genommen, ist bereit, seinen Sohn zu schlachten. Und Vers 11 sagt, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Wer spricht mit Abraham hier? Der Engel des Herrn, der ist Gott selbst, es ist Jesus. Hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Was hat Jesus gesagt? Ehe Abraham war, bin ich. Naja, das hat ganz andere Überlegungen, wenn man das denkt. Er war dabei, der hat mit Abraham gesprochen, der war derjenige, der sagt, jetzt mach's nicht. Die Glaubenserprobung hast du bestanden. Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht er, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel. Eine Stelle, die wir gar nicht angeschaut haben, kommt auch eigentlich vor in 1. Mose, und das wäre in 1. Mose 16, das erste Mal, dass dieser Titel Engel des Herrn überhaupt vorkommt, das müssten wir erwähnen. Es war nicht ein Mann, es war eine Frau und dazu eine Sklavin, die Hagar. Und wir sehen auch hier, dass im Alten Testament die Frau wirklich viel Wert gegeben wird und extrem viel Bedeutung. Im Alten Testament findest du nicht, diese Männer sind gut und Frauen sind schlecht. Sogar die erste Frau, die erste Person, der erste Mensch, der den Engel des Herrn erlebt hat, war eine Frau. Und der Engel des Herrn verspricht Hagar seinen Schutz und seine Bewahrung und dass ihr Sohn leben wird. Das ist dann 1. Mose 16. Der Engel des Herrn erscheint Hagar und hilft Hagar. Dann kommen wir noch weiter. Wenn wir sind noch bei Abraham. Entschuldigung, und in Kapitel 7 und Vers 40, der Engel des Herrn schenkt Gelingen bei der Suche nach einer Frau für Isaak. Abraham schickt seinen Diener nach Hause und sagt, such für meinen Sohn eine Frau. Er geht hin und er verlässt sich auf den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn führt ihn, damit er eben die Rebekka findet und die Rebekka sagt dann auch zu. So mit Abraham, Jesus extrem viel involviert. Er tut sehr viel. Wie war es mit Jakob? Jakob sehen wir das genauso. Jakob, der später dann Israel umgenannt wurde. 1. Mose 32. Also wir fangen mit 1. Mose 31 an. Hier spricht der Engel Gottes mit Jakob in einem Traum. Diese Leiter, diese Stufen vom Himmel und hin und her. Und er erscheint, Jakob. Und dann als Jakob, 1. Mose 32, als Jakob dann, Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Dieser 1. Mose 31 ist nicht der Traum, das war auch eine Vision von Gott. Aber der 1. Mose 31, wo der Engel des Herrn Jakob sagt, dass der Laban mit ihm schlecht umgeht, aber dass er ihn segnen wird. Dass der sein Onkel mit ihm schlecht umgeht. 1. Mose 32 ist dann, wo Jakob von vor Laban flüchtet und geht nach Hause und hat Angst, wie es sein wird, wenn er mit seinem Bruder wieder Kontakt hat. Den Bruder, den er eben wirklich total betrogen hat und den ihn eigentlich umbringen wollte. Und er schickt alle anderen vor und er bleibt zurück und dann ringt er mit einem Mann. Ich meine, das ist jetzt richtig, er ringt. Die haben in der Nacht miteinander gekämpft. Das war ein Gestalt, das man anfassen konnte. Und zum Schluss erkennt er, das ist der Engel des Herrn. Das ist Gott selbst. Und dieser Engel hat seine Hüfte berührt und danach konnte er nicht mehr richtig gehen und hat ihn umbenannt. Jetzt bist du nicht mehr Jakob, jetzt bist du Israel. Das war Jesus. Deswegen sagt Micha in der Prophezeiung, er war von ewig her. Der Engel des Herrn wird Mensch. Dann geht's weiter. Jesus mit Mose und dem Volk Israel in der Wüste. Boah, das ist eine spannende Sache, das mal durchzulesen und zu überlegen. Es steht da in 2. Mose 3. Das sollen wir auf jeden Fall aufschlagen. 2. Mose 3. 2. Mose 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme. Wer ist das? Das ist Jesus. Bevor er Mensch wird. Es ist Jesus, der mit Mose gesprochen hat. Und er sagt ihm, was er tun soll. Wer ist erschienen, als Jesus im Neuen Testament verklärt wurde? Mose und Elia. Und interessanterweise, wir kommen noch dazu, aber der Engel des Herrn hat auch mit Elia zu tun gehabt. Er kennt diese Leute. Mose, der Dornenbusch. Ich bin, der ich bin. Oh, hört sich das irgendwie, kommt uns das bekannt vor? Jesus spricht mit Mose im Vers 14 von 2. Mose 3. Gott sprach zu Mose, das ist Jesus. Ich bin, der ich bin. Und was sagt Jesus in Johannes 8? Ehe Abraham war, bin ich. Und sie wollten ihn steinigen. Warum? Weil er die Wahrheit gesagt hat. Das ist Jesus. Ewiger Gott. Dann der Engel des Herrn schützt Israel vor der ägyptischen Armee. 2. Mose 14, Vers 19. Kapitel 14, Vers 19. Wo Israel geht aus Ägypten raus. Und Gott führt sie zum Roten Meer, eigentlich in einer Sackgasse hinein. Und dann auf einmal verfolgt Israel die große Armee von Ägypten. Und sie wollen die umbringen. Und es steht da, dass der Engel des Herrn eben dann, der vorher vorgegangen ist, jetzt nach hinten geht und sie schützt. Das wäre eben 2. Mose und Vers Kapitel 14 und Vers 19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. Wer hat Israel beschützt? Der Engel Gottes, Engel des Herrn, das war Jesus. 2. Mose 32, Vers 20 bis 23. Der Engel geht vor Israel ins Land. 4. Mose 22, Vers 22 bis 35. Das ist jetzt eine spannende Geschichte, weil es dreht sich um Bileam. Ein Prophet, der den wahren Gott kannte, aber kein Israeliter ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist der Engel des Herrn, der verhindert am Anfang, dass Bileam überhaupt hingehen kann, um Israel zu fluchen. Der Engel des Herrn steht da. Jesus steht da im Weg. Es ist unwahrscheinlich, wo man sieht, dass Jesus Christus, vielleicht ist unwahrscheinlich das falsche Wort, es ist einfach wunderbar, das bessere Wort, wie aktiv Jesus auch im Alten Testament ist. Gehen wir jetzt noch weiter. Wir haben viel und ich muss schnell mich beeilen. Wie gesagt, wir wollen nicht bis 15 Uhr da bleiben, oder? Aber bitte nicht einschlafen, okay? Wir gehen noch schneller. Unser zweiter Punkt, Jesus im Alten Testament zur Zeit der israelischen Richter. Joshua. Jesus erscheint Joshua als der Heeresführer des Herrn Gottes. So ein General sozusagen. Der Leiter. Joshua 5, Vers 13 bis 15. Wunderbare Stelle. Und was tut dann eben Jesus? Er sagt, hey, hier könnt ihr Jericho. So sollt ihr Jericho besiegen. Und er hat dann das Volk den Sieg gegeben über diese große Stadt, in dem die Mauern umgefallen sind. Vers 13. Es geschah aber, als Joshua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Joshua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Joshua auf sein Angesicht und zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Joshua. So hier, der Engel des Herrn wird sogar angebetet und akzeptiert das. Der ist Gott. Er gibt ihm die ganze Erklärung, was er tun soll. Zum Schluss sagt er, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Gott erscheint. Joshua, gesamte Nation, hier ist eine sehr interessante Stelle, weil in Richter 2, Gott hat eben sein Volk gesagt, sie sollen die Götter der Kanaiter nicht anbeten, aber die haben es trotzdem gesagt und in Richter trotzdem getan. Und in Richter 2 steht hier, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach. Jesus erscheint und spricht mit dem ganzen Volk in Menschengestalt. So wie er Joshua erschienen ist, jetzt erscheint er dem ganzen Volk und sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Wer hat sie aus Ägypten herausgeführt? Jesus. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben, ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihren Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Er spricht mit dem Volk direkt im Gestalt eines Menschen. Ich habe euch das befohlen, ihr habt mir nicht gefolgt. Und immer wieder ein Richter, das kommt dann auch bei Gideon vor. Wieder das Volk folgt ihm und dann verleugnen sie ihn. Dann folgen sie ihm wieder, dann verleugnen sie ihn wieder. Und immer wieder spricht Gott mit seinem Volk. Bei Gideon, er erscheint Gideon und sagt, du bist ein Held. Und Gideon sagt, wer ich? Ich bin kein Held. Warum? Geh in meiner Kraft. In welcher Kraft? In der Kraft Jesu. Er zeigt eine wunderbare Stelle. Er zeigt seine Gottheit. Die Eltern von Simson. Der Engel des Herrn erscheint den Eltern von Simson und sagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Er soll diesen Bund der Nazarener haben. Richter 13, 3 bis 23. Um sein Volk zu retten von ihren Feinden. Sehr, sehr aktiv. Auch unter den Richtern. Und bei den Königen, hier haben wir einige Beispiele, wo wir auch merken, wie mächtig, aber auch heilig und gerecht Jesus ist, Gott ist. Wir wissen im 2. Samuel 24, Vers 16, hier dreht sich darum, dass Gott sein Volk richtet, weil der König David gesündigt hat und das Volk eine Volkszählung durchgeführt hat. Und wer ist es, der dieses Gericht durchführt? Es steht eindeutig der Engel des Herrn. Und der hört auf, als er in Jerusalem dann kommt und auch er auf den Tempelberg sozusagen, das man heute den Tempelberg nennt, dort ankommt und dann sagt, und hier sollst du mir ein Altar bauen. Warum? Das ist, wo der Tempel nachher, später kommen wird und das ist ein Zeichen von seiner Opfer. Von was er für sein Volk tun wird, dass damit ihre Sünden abgedeckt werden können. Oder Elia, wie wir schon gesagt haben, Elia ist total entmutigt, weil die Königin Isabel hat gesagt, du wirst bis Ende des Tages tot sein. Und der sagt dann, Gott, lass du mich sterben. Der Engel des Herrn erscheint den Elia und sagt, hey, steh auf und iss was und jetzt schlaf wieder. Steh wieder auf, iss was und schlaf wieder. Und er gibt ihm Essen, er macht, will, dass er schläft und dann führt er ihn dorthin, dass er zum Berg Gottes geht und dort begegnet Elia die Stimme Gottes. Da erfährt er, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der immer alles im Griff hat. Er ist nicht der Einzige, der noch Gott folgt. Es gibt sogar noch 7000 Männer in Israel, die treu sind. Und Gott verfolgt seinen Plan. Das ist Jesus. Oder Hiskia. Hier ist beeindruckend. Hiskia. Du siehst hier, da kommt ein Feind Gottes, ich werde es wirklich kurz fassen hier. Unmöglich, dass Israel siegt. 185.000 Mann haben Jerusalem belagert. Was soll Jerusalem dagegen tun? Hiskia, ein gottesfürchtiger König, bringt einfach den Brief, legt den Brief vor Gott hin und sagt Gott, wir haben nirgends nichts, das wir tun können. Nur du kannst uns retten. Aber hör, was die sagen über dich. die sagen, du bist nichts wie alle anderen Göttern. Dass wie sie alle anderen Göttern eigentlich erobert und zerstört haben, werden sie auch dich zerstören und auch dein Volk erobern. Zeig, wer du bist. Und in der Nacht, wer kommt? Es ist der Engel des Herrn, der in einer Nacht kommt und 185.000 Mann umbringt. Wer war das? Irgendein Engel? Das war der Engel des Herrn. Das war Jesus, der sein Volk schützt, beschützt. Und dieser Jesus demütigte sich so sehr, dass er ein Baby geworden ist. Dass er selbst verletzlich geworden ist. Er musste von Maria gepflegt werden, gefuttert werden, angezogen werden. Dieser Jesus, wenn wir jetzt eine Gefangenschaft betrachten, diese Geschichten kennen wir gut. Wer war es, der damals, als Schadrach, Meshach und Abednego im Feuer geworfen sind, der mit Schadrach und die drei im Feuer war? Selbst Nebukadnezar sagte, haben wir jetzt nicht drei Leute da reingeschmissen? Warum sehe ich jetzt vier? Und der vierte, der schaut so aus wie ein Sohn Gottes. Wer war das? Das war Jesus. Und bei Daniel sagt, Gott hat seinen Engel geschickt. Der hat die Rachen der Löwen verschlossen. Wer war das? Jesus. Und du siehst im ganzen Alten Testament, ob es in der Gefangenschaft ist, ob es unter den Königen ist, ob es unter den Richtern ist, ob es bei Mose war. Der Herr Jesus war aktiv im ganzen Alten Testament. Und die Propheten wussten dann ganz genau, wer das sein wird. Dass es der ewige Gott ist. Jesaja hat das sehr eindeutig gesagt. Johannes 1, Johannes sagt wieder, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Weil als der Herr Jesus damals gesagt hat, ehe Abraham war, ich bin, hätten die Schriftgelehrten Ehrfurcht gehabt vor das wahre Wort Gottes und nicht vor ihren Traditionen mehr. Da hätten sie erkannt, das, was er sagt, das, was er tut, alles, was er macht, das ist erfüllt ganz haargenau, was das Alte Testament steht. Aber sie wollten das nicht, weil sie ihre eigenen Vorstellungen hatten. Sie wollten, dass der Messias so handelt und so ist, wie sie ihn haben wollten und nicht, wie Gott von Anfang an das alles schon erklärt hat. Jesus war und ist ewiger Gott. Hier steht, er kam in sein Eigentum. Und ganz, man kann das auch so sagen, er kam in das Seine. Das, was ihm gehörte. Und du sagst, wenn du jetzt daran nachdenkst, gäbe es überhaupt ein Israel, hätte Jesus nicht das alles getan? Die Antwort darauf ist schlicht und einfach, nein. Jesus hat Israel eigentlich hervorgerufen, dafür gesorgt, dass es überhaupt ein Israel gibt. Das ist sein Volk. Sein Eigentum. Und er geht dorthin zu seinem Volk und sie nahmen ihn nicht auf. Wie traurig, oder? Wie wirklich traurig. Und wir haben auch heute, wenn wir daran denken, wir denken auch manchmal, Jesus, du bist gekommen, um mir zu dienen. Nein, das ist nicht der Fall. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das Wunder von Bethlehem gar nicht notwendig, weil der Engel des Herrn hat für sein Volk wunderbar gesorgt. Warum ist Jesus Mensch geworden? Warum ist Gott Mensch geworden? Warum musste Gott einer von uns werden? Warum war das Wunder von Bethlehem notwendig? Deswegen, weil nur als Mensch konnte er unsere Schuld auf sich nehmen und an unserer Stelle sterben, damit wir Vergebung haben können für unsere Sünden. Jesus ist einer von uns Menschen geworden, damit er unser tiefstes und größtes Problem lösen konnte, nämlich unser sündiges Herz. Und wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir die Geburt Jesu überlegen, dann soll alles in uns dorthin kommen und sagen, Herr, das hast du für mich getan. damit mein Herz, damit meine Sünde, dass du mir dafür das vergeben kannst, damit kannst mich versöhnen mit dir. Nur deswegen bist du Mensch geworden. Alles andere hättest du und hast du gemacht. Du hast für dein Volk wunderbar gesorgt. Und trotzdem, was hat das Volk getan? Immer wieder rebelliert. Bevor wir jetzt zu sehr stolz werden und meinen, oh, die bösen, schlimmen Israeliter, die so schlimm sind. Ganz zum Schluss. Wir haben zwei Dinge. Erstens, wir haben diese wunderbare Ermahnung. Zum Schluss möchte ich Folgendes sagen. Die haben ihn nicht angenommen, aber Vers 12 sagt dann, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dass Gott auch heute in der Welt wirkt und in deinem Herzen wirken will, damit du Jesus annimmst, wenn du ihn noch nicht angenommen hast. Ob du Kind bist, Jugendliche bist oder Erwachsene. Und manchmal denke ich auch, wir stellen diese ganze Predigen im Internet. Vielleicht gibt es jemanden im Internet, der sowas anhört. Und es ist genau diese Person, der Gott anspricht und sagt, du sollst Jesus annehmen. Er ist für dich gekommen. Damals haben sie ihn abgelehnt. Aber du musst ihn nicht ablehnen. Du hast das Wort Gottes. Alles ist bewiesen. Glaub an Jesus. Mach ihn zu deinem Herrn. Folg ihm nach. Und wenn du Jesus schon kennst, wir müssen vorsichtig sein, dass die Gemeinde des Herrn auch treu bleibt. Weil wenn wir Offenbarung lesen, gibt es die Stelle in Offenbarung Kapitel 3, wo der Herr Jesus seine Gemeinde Laodicea anspricht. Und er sagt eben dieser Gemeinde etwas Trauriges. Er spricht dieser Gemeinde an und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür. Das ist jetzt keine evangelistische Bibelstelle. Das ist nicht, Jesus spricht alle Ungläubige an und sagt, hey, ich will rein. Er spricht seine Gemeinde an. Die sollten ihn kennen. Und er sagt, aber ihr lasst mich nicht rein. Davor sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht als Christen Jesus aus unserem Leben ausschließen und meinen, da wir alles haben, was wir brauchen und seinen Segen genießen so wunderbar und uns geht so gut, ist alles in Ordnung. Aber wo spielt Jesus eine Rolle in unserem Leben? Dienen wir ihm? Ist er im Mittelpunkt des Lebens? Oder sind wir in einer ähnlichen Art und Weise wie die Israeliten, obwohl wir ihm gehören? Wir sind seine Gemeinde. Erkennen wir ihn nicht, nehmen wir ihn nicht an in unserem Leben. Jesus will, dass wir entweder heiß oder kalt sind, nicht dazwischen, nicht so lau, nicht irgendwie ritualistisch und machen irgendetwas, sondern dass wir ihm mit ganzem Herzen lieben, ganzem Herzen folgen. Das ist wunderbar. Kennst du Jesus? Dann diene ihm, folge ihm, liebe ihn. Wenn du ihn nicht kennst, dann nimm ihn an, vertraue ihm. Gib dein Herz dem Herrn. Er ist wunderbar und vertrauenswürdig. Das Christkind im Alten Testament findest du überall. Und das hat Bedeutung für uns. Es zeigt uns, wie notwendig es war, dass er wirklich Fleisch geworden ist. Damit wir durch ihn Errettung und durch seine Gnade ein Gott wohlgefälliges Leben führen können.